Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bringe Ihnen heute Morgen ein Wort aus dem Jakobusbrief, und zwar Jakobus Kapitel 2, Vers 14. Wir wollen also heute hören auf einen einzigen Vers, aber wir lesen Jakobus 2, 14 bis zum Ende des Kapitels. Wir konzentrieren uns dann in der Wortverkündigung heute Morgen auf Vers 14. Und sofern Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen und zu lesen. Jakobusbrief, Kapitel 2, ab Vers 14. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und sie zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in Jakobus Kapitel 2, Vers 14 geht es um den Glauben. Jakobus, der Bruder des Herrn, wendet sich in diesem Brief an zerstreute Christen. Er schreibt an Christen, die in großer Bedrängnis und auch in Armut lebten. Wegen ihres Glaubens an Jesus Christus hatte man sie vertrieben. Man hatte sie verjagt von Haus und Hof. Und in diesem Brief schreibt Jakobus an solche Christen. Und er schreibt sehr eindringlich. Auffallend häufig spricht er seine Leser an, meine Brüder. Oder auch meine geliebten Brüder. Aber nicht nur das. Während er diesen Brief schreibt, so hat man den Eindruck, führt er mit den Lesern gewissermaßen ein Gespräch. Er möchte sie in das, was er ihnen mitzuteilen hat, hineinnehmen. Und so richtet er immer wieder Fragen an sie. Nicht? Zum Beispiel Jakobus 2, Vers 15. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Jakobus hätte das auch als eine Aussage formulieren können, aber er tat es nicht. Was ist darauf deine Antwort? Jakobus kleidet häufig das, was er mitteilt, in Fragen. Und wie gesagt, indem er Fragen stellt, tritt er mit seinen Lesern in ein Zwiegespräch. Und auf diese Weise sucht er zu vermeiden, dass das, was er ihnen schreibt, an ihnen vorüberrieselt. Stattdessen sollen sie über das Gesagte nachdenken und selbst eine Antwort geben. Denn das ist deutlich. Fragen, sie verlangen nach Antworten. Sie verlangen nach einer Reaktion. Und der Vers heute Morgen, Jakobus 2, Vers 14, er besteht nur aus Fragen. Es sind zwei Fragen. Die erste Frage lautet, was hilft es oder was nützt es? Wir könnten auch sagen, was bringt es? Meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke. Es geht in dieser Frage ganz offensichtlich um den Nutzen des Glaubens. Es geht um die Frage, welche Funktion hat dein Glaube in deinem Leben? Oder hat er, der Glaube, für deine Lebensführung überhaupt keine Bedeutung? Und dann stellt Jakobus noch eine weitere Frage. Kann ein Mensch, der einen Glauben hat, der keine Werke hervorbringt, gerettet werden? Nicht, bei dieser Frage geht es nicht um das Irdische, sondern hier hat Jakobus die Perspektive auf die Ewigkeit. Jakobus fragt, kann ein Glaube, der im Leben keinerlei Wirkung hat, kann ein solcher Glaube einen Menschen erretten? Aus dem Folgenden geht hervor, dass Jakobus diese beiden Fragen rhetorisch verstanden wissen will. Die Antwort damit ist deutlich. Ein Glaube ohne Werke, er ist nicht nutzbringend. Und ein Glaube ohne Werke, er errettet nicht. Das Thema dieses Verses ist der Glaube. Wir fragen, was ist Glaube? Und zwar Glaube im Sinn der Heiligen Schrift. Was beinhaltet dieser Glaube? Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Glaube ohne Werke ist eine verhängnisvolle Selbsttäuschung. Noch einmal das Thema Glaube ohne Werke ist eine verhängnisvolle Selbsttäuschung. Und so, wie Sie das von mir inzwischen gewohnt sind, achten wir dabei auf drei Punkte. Ein Glaube ohne Werke ist Einbildung. Zweitens, ein Glaube ohne Werke ist unnütz. Und drittens, ein Glaube ohne Werke errettet nicht. Noch einmal das Thema, der Glaube ohne Werke ist eine verhängnisvolle Selbsttäuschung. Der erste Punkt, ein Glaube ohne Werke ist Einbildung. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Ihr Lieben, es ist gut, bei dieser Frage genau hinzuhören. Der Bruder des Herrn stellt diese Frage uns, aber er setzt sich in dieser Frage mit jemandem auseinander. Und zwar mit jemandem, der steif und fest behauptet, ich habe Glauben. Da ist jemand, der beansprucht, gläubig zu sein. Mit anderen Worten, er versteht sich als Christ. Und wehe, du tastest das an. Aber sein Gläubigsein, sein Christsein, das steht sozusagen außerhalb seines Lebens. Es hat mit seinem Leben konkret, praktisch nichts zu tun. Sein Glaube, er ist nicht in sein Leben integriert. Indem Jakobus sich mit so jemandem auseinandersetzt, macht er eines deutlich. So jemand, der glaubt, dass er glaubt. Aber in Wahrheit ist sein Glaube nichts anderes als ein gigantischer, frommer Wahn. Sein Glaube, in Anführungsstrichen, ist Selbsttäuschung. Es ist vielleicht Sentimentalität. Aber das, was das Wort Gottes unter Glauben versteht, das ist es ganz sicher nicht. Was meint die Bibel, wenn sie von Glauben spricht? Nun, bei der Beantwortung dieser Frage konzentrieren wir uns einmal auf den Jakobusbrief. Der Verfasser sprach bereits mehrfach das Thema des Glaubens an. Ich erinnere Sie an zwei Aussagen. Nicht die erste Aussage findet sich gleich zu Beginn seines Briefes. Unmittelbar nach dem Grußwort ruft Jakobus aus: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Die Christen, an die Jakobus diesen Brief schrieb, sie lebten in einer Verfolgungssituation. Sie befanden sich auf der Flucht. Und sie wurden nicht nur von einem aufgehetzten Mob verjagt, sondern auch die hochoffizielle Justiz war hinter ihnen her. Es war der Hohe Rat, der Sanhedrin, der nach der Steinigung des Stephanus die Entscheidung traf, Christen, die müssen verfolgt werden. Und so blieb den Christen nichts anderes übrig, als mit außerordentlich wenig Habseligkeiten die Flucht zu ergreifen. Und ist es nicht erstaunlich? Jakobus schreibt jetzt nicht: Oh, ihr lieben Geschwister, das tut mir aber so leid, dass ihr in eine solch missliche Situation geraten seid. Das ist jetzt ganz schlimm für euch. Ich bin ganz traurig über eure Situation. Vielmehr erklärt er das Gegenteil. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in die unterschiedlichsten Versuchungen und Anfechtungen geratet. Und er begründet diese Anfechtung auch gleich, diese Aussage auch gleich. Denn solche Situationen, so sagt er, sind Gelegenheiten, dass sich euer Glaube bewährt. Dass sich euer Glaube zeigt und dass ihr in eurem Leben zu einem geistlichen Stehvermögen gelangt. Dass ihr standhaft werdet im Glauben an diesen Gott. Dass ihr gewurzelt seid eben in der Ewigkeit, in Gott. Denn gerade in solchen Zerreißproben lernt ihr, was es heißt, auf Gott wirklich auf Gott ausgerichtet zu sein. Und genau das ist Glauben konkret. Also wenn du dich in Schwierigkeiten, in Versuchungen, in Anfechtungen nicht bemühst, dich selbst aus dieser Situation herauszumanövrieren, sondern wenn du dich dann ganz auf Gott wirfst und ihm dein Leben ganz in seine Hand gibst, dann ist das Glaube praktisch. Egal. Völlig egal, was dann mit dir passiert. Glaube dem Herrn, vertraue ihm. Und wenn wir hier also lesen, dass wir aufgerufen sind, in schwierigen Situationen, diese schwierigen Situationen als lauter Freude zu erachten, dann nicht, weil Jakobus will, dass wir uns selbst hassen, dass wir uns selbst quälen, sondern weil wir gerade dann, ich sag mal am Rande unseres irdischen Lebens, gerade dann die größte Chance haben, unmittelbar vor Gott zu stehen. Wenn alle irdischen Sicherheiten weg sind. Jakobus, er macht uns darauf aufmerksam, wenn wir in den schwierigen Situationen nicht unser Vertrauen ganz auf Gott werfen, wenn wir die Bedrängnisse, in die wir hineingeraten, nicht von ihm annehmen und uns dann ihm geistlich vor die Füße werfen, dann ist unser Christsein nichts anderes als Einbildung. Dann entsprechen wir dem Menschen, der von sich behauptet, er sei Christ, er habe Glauben, aber dieser Glaube ist nicht in sein Leben gezogen. Es hat keine Auswirkungen, es hat keine Konsequenzen in seinem Leben. Und der Herrenbruder, er fügt gleich hinzu, wenn du diese Weisheit, diese Blickrichtung noch nicht hast, dann bitte Gott darum, dass er sie dir offenbart. Dann gehe auf deine Knie und dann schreie, dass du dein Leben im Licht der Ewigkeit vor dem Angesicht Gottes erfasst. Dann bitte im Glauben, so sagt es Jakobus, und zweifle nicht. Sehen Sie, der Unterschied zwischen frommer Selbstsuggestion, zwischen religiöser Einbildung und wahrem Glauben an Gott besteht darin, dass wir uns gerade in Anfechtungen, in den Versuchungen, in unseren Krisensituationen auf Gott werfen und ihm vertrauen. Das ist Glaube. Dass Gott gerade dann Realität in unserem Leben ist. So wird Glaube konkret. So bewährt er sich, wie es Jakobus hier formuliert. Aber Jakobus lehrt weiter, dass der Glaube nicht nur eine vertikale Ausrichtung hat auf Gott, sondern er hat auch eine horizontale. Und darauf weist Jakobus dann im zweiten Kapitel seines Briefes hin. Gleich am Anfang. Wir hatten schon darüber gehört, ich lese es noch einmal, die Verse 1 bis 4. Da sagt Jakobus, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn angenommen in eure Versammlung käme ein Mann herein mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung. Es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Was sagt Jakobus hier? Er sagt, Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung unterschiedlich zu behandeln, das widerspricht dem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn Jakobus dieses hier sagt, dann predigt er nicht ein sogenanntes soziales Evangelium. Er sagt nicht, jeder Arme kommt in den Himmel und jeder Reiche in die Hölle. Er fordert nicht auf zu einer allgemeinen Gleichmacherei. Es geht dem Herrn Bruder überhaupt nicht um die Einebnung aller sozialen, ökonomischen Unterschiede. Schon gar nicht geht es um die philosophische Frage, was denn nun eine gerechte Gesellschaft ausmacht. Jakobus schildert hier die Arme nicht als verhinderte Reiche. Er denkt hier überhaupt nicht in Besitzkategorien. Das ist nicht sein Punkt hier. Vielmehr weist er darauf hin, die Armen, sie haben im Blick auf das Reich Gottes, das ist seine Perspektive, weniger Ballast mit sich herumzuschleppen. Und das heißt für uns, es ist verwerflich, solche Menschen, die weniger Ballast im Blick auf das Reich Gottes mit sich herumschleppen, nach Ansehen ihrer Person zu betrachten und zu beurteilen. Denn dann nimmst du Kriterien auf, die nicht von Gott sind. Also, so sagt Jakobus, verachte die nicht, die Gott erwählt hat, dass sie reich würden im Glauben und Erben des Reiches würden, das denen verheißen ist, die Gott lieben. Darum geht es. Lieben wir Gott? Hängen wir unser Herz an Gott? Arme jedenfalls haben die Möglichkeit, ihr Herz nicht so sehr an dieses Irdische zu hängen. Aber Jakobus sagt uns nicht nur, dass ein Glaube, der sich in den Versuchungen, in den Zerreißproben des Alltags nicht bewährt, kein Glaube ist, sondern dass er Selbsttäuschung ist, Selbstbetrug. Er sagt uns nicht nur, dass ein Glaube, den wir mit dem Ansehen der Person vermischen, gleichsam verpanschen, nichts weiter ist als ein schillerndes Fantasiegebilde, eine Fiktion, ein Wahn, eine Einbildung, sondern er weist auch darauf hin, dass ein solcher Glaube unnütz ist. Was hilft es? Was nützt es? So fragt er, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Ein Glaube ohne Werke, er ist unnütz. Meine Brüder und meine Schwestern, dass ein Glaube, der nicht im Leben praktisch wird, nichts anderes ist als ein sinnloses Trugbild, das ist die Botschaft der gesamten Heiligen Schrift. Die ganze Heilige Schrift verkündet eines, ein solcher Glaube ist nutzlos, er bringt nichts. Nicht aber Abraham, der Vater der Gläubigen. Gott rief ihn und er war im Glauben gehorsam. Er zog aus Chaldäa, aus Ur. Er verließ seine Verwandtschaft. Er ging erst nach Haran und dann zog er noch einmal aus Haran. Und Gott führte ihn in ein Land, das ihm bis dahin nicht bekannt war, in das Land Kanaan. Und das alles tat dieser Mann im Glauben. Aber kaum war er dort in Kanaan, da brach dort in Kanaan eine Hungersnot aus. Und ganz offensichtlich geriet Abraham nun in Panik. Und was beschloss er? Er beschloss, nach Ägypten zu ziehen, an die Ufer des Nil. Dort ist immer Wasser. Und dort ist also immer auch was zu essen. Aber dort in Ägypten angekommen, eines der ersten Dinge, die er tat, war, er verriet seine Frau gegenüber dem Pharao. Pharao bekam das raus. Und Abraham, er musste wieder abreisen. Beschämt. Das heißt, so bezeichnend, der Pharao gab dem Abraham Geleit. Und ja, auf eine solche Eskorte hätte Abraham sicher verzichten können. Zu beschämend war für ihn diese Sache. Abraham, er glaubte Gott hier nicht. Er glaubte dem Gott nicht, der ihn nach Kanaan gerufen hatte. Er glaubte ihm nicht, dass er ihn dort auch versorgen könne. Eine solche Einstellung, wie Abraham es tat, das hätte auch ein Ungläubiger hingekriegt. So zu denken. Dann gehe ich eben zum Nil. Oder denken wir an die Zeit der Wüstenwanderung. Gott hatte das Volk wunderbar aus Ägypten gerettet. Aber immer wieder zeigte das Volk seinen Unglauben, es murrte gegen Gott. Bis auf wenige Ausnahmen ließ Gott schließlich eine ganze Generation in der Wüste dahinrafen. Sie starb. Mose schrieb darüber im Psalm 90. Unter anderem heißt es dort, ich lese mal einige Verse. Wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich gestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Und nun, alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Soweit Mose. Auch später hatten die Propheten immer wieder mit Menschen zu tun, die Gott nicht glaubten, auch im Volk Gottes. Im Volk Gottes machten sich diese Leute ihre eigenen Götzen, ihre eigenen Bilder. Hosea verkündet einmal über diese Menschen. Ich lese Ihnen das mal vor, in Hosea 13 steht es, Vers 2 und Vers 3. Es heißt, sie küssen ihre Götzenbilder. Da war ihr Herz dran. Und dann heißt es weiter, ihr werdet sein, beziehungsweise eure Frömmigkeit, euer sogenannter Glaube, wird sein wie eine Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die von der Tenne verweht und wie der Rauch aus dem Kamin. Nicht gelegentlich sieht man im Orient morgens eine Wolke am Himmel. Und eigentlich verheißen Wolken ja Regen. Aber dann, wenn die Sonne aufgeht, wenn es immer kräftiger scheint, dann verschwinden diese Wolken, dann verdampfen sie. Und Hosea sagt, so sinnlos, so überflüssig, so wertlos ist dein Glaube. Im Neuen Testament sagt Judas einmal das Gleiche. Nicht, da gibt es Menschen, die sich in der Gemeinde aufhalten. Aber in Wahrheit sind sie vergleichbar mit, jetzt zitiere ich Judas, Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, wie unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Eigentlich könnte man von Wolken Regen erwarten. Eigentlich könnte man im Spätherbst an Bäumen Früchte erwarten. Aber da kommt nichts. Johannes der Täufer, Er trat mit der folgenden Botschaft auf. Bringt Früchte, die der Buße würdig sind, und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wenn man zu diesem Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes kommt, dann wird eigentlich immer wieder die Frage aufgeworfen, widerspricht das, was Jakobus hier sagt, nicht eigentlich doch dem, was Paulus sagt? Paulus sagt doch, wir werden ohne Werke gerechtfertigt werden. Nun auf die Frage der Rechtfertigung wollen wir ausführlich bei den folgenden Versen, also in der folgenden Predigt, eingehen. Heute geht es zunächst um den rechten, um einen biblischen Glauben. Aber ich will wenigstens eine Kurzantwort auf diese Frage geben. Die lautet dann folgendermaßen. Namentlich im Römerbrief und auch im Galaterbrief wendet sich Paulus gegen tote Werke. Und demgegenüber wendet Jakobus sich hier gegen einen toten Glauben. Und diese unterschiedliche Blickrichtung, die ist unbedingt zu beachten. Noch einmal, es geht hier um den Nutzen des Glaubens. Das ist die Perspektive. Was bringt dein Glaube? Was bringt dein Glaube ganz konkret, heute, morgen, in der kommenden Woche? Was bringt er für die Gemeinde? Was bringt er für Gott, für deinen Nächsten und für dich selbst? Aber wenn wir realisieren, dass wir im Unglauben oder im Kleinglauben leben, heißt das nun, dass wir uns anstrengen müssen, zu glauben? Haben wir jetzt sozusagen in einen Modus zu verfallen im Sinn von, jetzt muss ich glauben, jetzt muss ich viel mehr glauben? Und nicht, dass dies falsch ist, aber um Glauben zu wecken und zu stärken, werden wir nicht auf den Glauben gewiesen, sondern wir werden immer auf Christus gewiesen, also auf den, dem wir glauben. Denn Glauben ist eben nicht etwas, das in uns erwächst, sondern der Glaube ist etwas, das uns erwächst her von dem, dem wir glauben. Das heißt, der Glaube, er kommt nicht aus uns, sondern er kommt aus dem Wort Gottes. Da traf Jesus auf die tief enttäuschten, hoffnungslos verzweifelten Emmausjünger. Und wie richtet er sie auf? Er sagt ihnen nicht, ihr müsst jetzt glauben, jetzt fangt endlich mal an zu glauben, sondern er weist sie hin auf das, was die Heiligen Schriften sagen, und zwar über Christus. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Es heißt dann weiter, Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Er weist uns hin auf das Wort Gottes. Unser Glaube, er kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Und zwar aus der Verkündigung über Christus. Glaube kommt nicht aus moralischen Appellen. Aber die Frage an uns lautet natürlich, interessiert uns Christus? Paulus konnte sagen, und da war er im Gefängnis, ich vergesse alles, was da hinten ist, und ich strecke mich aus, um Christus zu erkennen. Im Philipperbrief Kapitel 3 schreibt er dies. Ist das auch meine Lebensdevise? Christentum, das ist Christus. Blicke im Glauben auf ihn Suche ihn zu erkennen, und zwar aus seinem Wort. Darum ist der Inhalt der Botschaft der Apostel im Kern nicht der Aufruf, gute Werke zu verrichten oder zum Glauben zu kommen, sondern die Botschaft ist Christus. Kennst du ihn? Willst du ihn mehr kennenlernen? Aber das Wort Gottes weiß nun auch von dem Missbrauch dieser Botschaft. Nicht wahr? Da gab und da gibt es Menschen, die Jesus Christus für ihre eigenen Zwecke und Ziele religiös missbrauchen. Religiös. Ich weise mal auf zwei Aussagen aus der Heiligen Schrift hin. Da befand sich Paulus in Ephesus. Und es entstand unter der Botschaft des Paulus eine Erweckung, dort in Ephesus, in dieser heidnischen Stadt. Und die Verkündigung von Paulus war verbunden mit vielen Wundern. Es heißt, Vers 11 und 12 von Apostelgeschichte 19, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Gewaltig. Erweckung. Und dann heißt es weiter. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Sie nahmen also den Namen Jesus in den Mund. Und Lukas berichtet, es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohepriesters Skevas, die dies taten. Und nach dieser Beschwörung von diesen Leuten passierte Folgendes. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und er zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Missbrauch von Jesus. Nein, der Name Jesu eignet sich nicht zu magischen Handlungen ohne Glauben. Wirklich nicht. Es ist furchtbar, was hier passiert, oder? Noch eine Aussage. Der Herr sagte selbst einmal in der Bergpredigt, er sagt dort, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus 7, die Verse 21 und 22. Das Nennen des Namens Jesu allein heißt gar nichts. Wir würden dann vielleicht sagen, naja, so jemand, der hat sich als Christ ausgewiesen. Er hat sich qualifiziert als einer von uns. Aber Jesus sagt, wer nicht den Willen meines Vaters im Himmel tut, den kennt der Sohn nicht. Mit anderen Worten, einen Glauben an Jesus ohne den Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes gibt es nicht. Es ist nicht möglich, Jesus als Heiland anzunehmen und nicht auch gleichzeitig als Herrn. Es wäre ein falscher Christus. Und wer dieses verkündigen würde, der würde ein falsches Evangelium verkünden. Um hier nicht missverstanden zu werden, der Kerninhalt des Evangeliums ist nicht, was wir tun oder was wir lassen müssen. Der Kern unserer Botschaft, die wir zu verkünden haben, ist nicht eine Sammlung moralischer Anweisungen über das, was wir als Christen tun sollen oder auch noch mehr tun sollen oder wie auch immer. Der Kern der Botschaft des Evangeliums ist Christus. Aber bitte täuschen wir uns nicht. Wir bekommen Jesus Christus nur als Heiland, nur als Helfer, wenn er auch unser Herr ist. Christus liebte die Seinen und es heißt, er liebte die Seinen bis ans Ende. Er liebte sie auch im Garten Gethsemane, als er von seinem Vater den vollen Kelch des Zornes Gottes über die Sünde entgegennahm. Er liebte die Seinen am Kreuz, bis er ausrief: Es ist vollbracht, und damals war das ganze Heil voll und ganz erfüllt. Jesus starb auch nicht, damit uns Gott danach nun liebt. Nein, vergessen wir niemals, Golgatha ist eine Erfindung des Vaters. Gott selbst liebte uns und deswegen sandte er ja seinen Sohn, um uns nun wieder in seine Gemeinschaft zu bringen. Es verhält sich auch nicht so, als ob unsere Sünden nun die Beziehung zu Gott kontrollieren. Aber es ist durchaus so. Und darauf legt Jakobus heute Morgen den Finger. Es verhält sich durchaus so, dass wenn du Christus nicht als deinen Herrn hast, dann hast du ihn auch nicht als deinen Retter. Dann ist dein Glaube nichts anderes als Sentimentalität. Das Einzige, was von Bedeutung ist, ist, dass Christus am Kreuz gewirkt hat, was er am Kreuz für uns tat. Aber das zu glauben ist nur möglich, wenn er auch dein Herr ist. Die einzig sinnvolle Antwort auf das Heilswerk Christi am Kreuz auf Golgatha ist, diesem Sohn Gottes zu danken mit deinem ganzen Leben. Das heißt, dein ganzes Leben, deinen ganzen Leib, wie es Paulus einmal sagt, als ein Opfer ihm darzubringen. Paulus schreibt einmal: Jeder, der den Namen des Christus nennt, er wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Also zu behaupten, Glauben zu haben, den Namen Christus wahrhaftig anzurufen und nicht von der Ungerechtigkeit Abstand zu nehmen, das geht nicht. Neudeutsch würden wir sagen, das ist ein No-Go. Christentum, das ist Jesus Christus. Ja, es geht darum, was er getan hat. Und sein Werk auf Golgatha, es reicht aus für Zeit und Ewigkeit. Es reicht für den aus, der dieses Heilswerk annimmt. Für alle Zeiten. Aber dieses Annehmen ist Glaube. Und es umfasst dein gesamtes Leben. Denn du bist berufen, mit deinem ganzen Herzen Gott zu lieben. Was für einen Nutzen hätte sonst der Glaube, so fragt Jakobus. Paulus schreibt, dass Gott ihn dazu berufen hat, dass Gott ihm die Gnade und das Apostelamt gegeben hat, dass er unter den Heiden den Glaubensgehorsam aufrichtet. An Gott zu glauben, das verändert unser Leben. Der Glaube an Gott zielt auf die Bestimmung unseres Lebens. Das heißt, es geht von nun an bei uns um Gottes Ehre und um den Dienst an unserem Nächsten. Sonst, so schreibt Jakobus, ist ein Glaube ohne Nutzen, es bringt nichts, er ist sinnlos. Dann sagt Jakobus noch etwas. Drittens, ein Glaube ohne Werke, er errettet nicht. Ein Glaube ohne Werke ist nicht nur sinnlos, weil wir dann den Zweck unseres irdischen Lebens verfehlen würden, sondern er rettet auch nicht. Jakobus hatte in dem Vers unmittelbar vor diesem Vers, wenn Sie noch einmal hinschauen, auf Vers 13, davon gesprochen, dass das Gericht unbarmherzig ergehen wird über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Und hier fragt er nun, kann ein solcher Glaube, der sich nicht auswirkt in deinem Leben, kann ein solcher Glaube erretten? Jakobus gibt die Antwort, nein. Paulus weist im Galaterbrief darauf hin, dass der Glaube sich auswirkt in der Liebe. Galater 5, Vers 6. Ein Glaube, der sich nicht praktisch auswirkt, das ist eine Wahnkonstruktion. Jedenfalls ist es kein Glaube im Sinn des Neuen Testamentes. Menschen, die vom Evangelium von Jesus Christus erfasst sind, die glauben dem Evangelium und sie glauben dem Evangelium so, dass sie Christus lieben und auch ihre Brüder und Schwestern. Der Apostel Paulus weist einmal darauf hin, dass das Werk Christi am Kreuz zwei Wirkungen hat. Zum einen hat es die Folge, die Konsequenz, dass Christus für uns gestorben ist. Dass er für uns sein Blut vergossen hat. Er ist das stellvertretende Sühnopfer für uns geworden und hat für uns die Strafe getragen. Und das führt Paulus aus in Römer 3, ab Vers 20 und dann weiter bis in Kapitel 4 und bis hinein in Kapitel 5. Daneben aber hat das Werk Christi am Kreuz noch die folgende Konsequenz. Christus ist nicht nur für uns gekreuzigt, sondern Paulus sagt, wir sind auch mit Christus gekreuzigt. Wir sind hineingenommen in das Geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und durch diesen seinen Tod, durch den Tod Christi, sind auch wir mit ihm gestorben. Gestorben der Sünde und dieser Welt gekreuzigt. Wir lasen vorhin in der ersten Schriftlesung Römer 6. Dort stellt Paulus ebenfalls eine Frage. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Dann gibt er gleich die Antwort. Auf gar keinen Fall, das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Paulus endet damit nicht, sondern er fügt hinzu, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, das euch überliefert worden ist, eben wegen des Werkes Christi am Kreuz von Golgatha. Ihr Lieben, sind wir erfasst von Christus und von seinem Werk auf Golgatha? Nun, dann werden wir verstanden haben, dass Christus nicht nur für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, sondern dass wir am Kreuz, an seinem Kreuz, mit ihm der Sünde gestorben sind, sodass wir deswegen aufgerufen sind, uns der Sünde für tot zu halten und ganz konkret unsere Organe, unsere Körperteile Gott zu geben als Werkzeuge der Gerechtigkeit oder wie Luther einmal übersetzt, zu Waffen der Gerechtigkeit. Mein Leben, ein Werkzeug zur Gerechtigkeit. Mein Leben, eine Waffe zur Gerechtigkeit. Zu erfassen, dass dies meine und deine Berufung ist. Und zwar aufgrund des Werkes Christi auf Golgatha. Das ist Glaube. Amen.